Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Seit einem Jahr ist Annetraut Grothe Niedersachsens neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Wer ist sie, was macht sie und wie hat sie dieses erste Jahr erlebt? Das wollen wir in dieser Folge vom Politik-Nerds-Podcast herausfinden. Und wir, das sind diesmal meine Kollegin Anne-Beelte Altwig und ich, Niklas Kleinwächter. Wir sind zwei von vier Redakteuren vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und heute sind wir mit unserem Podcast-Studio einmal umgezogen. Liebe Frau Grothe, herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und finde es toll, dass Sie Ihr Equipment eingepackt haben und zu mir umgezogen sind für heute.
Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung ist räumlich in der direkten Nachbarschaft zum Niedersächsischen Landtag. Und es ist auch vom Rundblick-Tower, wie wir das sagen, von unserer Redaktion gar nicht so weit entfernt. Für Sie, Frau Grothe, sind aber unsere Redaktionsräume leider nicht so gut zu erreichen. Bis in den vierten Stock kommt man nämlich noch mit dem Aufzug. Aber dann geht es nur noch über die Treppe weiter. Dass auch Menschen mit einem Rollstuhl da hochkommen, hat man offenbar nicht bedacht, als man das Haus gebaut hat oder als man sich überlegt hat, dass der Rundblick dort einzieht. Frau Grothe, wie häufig passiert Ihnen das denn so am Tag, dass Sie improvisieren müssen, dass Sie einen Workaround finden müssen, weil es da doch irgendwie nicht weitergeht?
Ja, das passiert schon öfter. Ne? Es ist schade, dass ich Sie in Ihrem Gebäude nicht besuchen kann. Das finde ich ausgesprochen schade. Vielleicht gibt es ja mal Möglichkeiten, dass wir überlegen, wie man von dem vierten Stock mit einem Treppenlifter zum Beispiel in den fünften Stock irgendwie kommen kann, so dass sie alle Menschen empfangen können zum Interview. Aber ich bin auf der anderen Seite auch jemand so, die denkt, ich finde es auch schön, hier Besuch zu bekommen. Also, dass man einfach auch tatsächlich andere Möglichkeiten immer in Betracht zieht, immer andere Lösungen findet. Und wenn man sich im Café trifft, wie auch immer, also ich denke, da findet man immer gute Möglichkeiten. Und Sie haben eben so schön gesagt, ja, ich sitze hier in einem Büro mit dem Blick auf den Landtag. Das ist tatsächlich etwas, was mich so im Laufe dieses ersten Jahres in meinem Amt immer wieder sehr demütig gestimmt hat. Also demütig im Sinne von auch ein bisschen wissend, dass ich der Aufgabe sehr verpflichtet bin und ja, dass ich eben für das Land Niedersachsen nach Kräften mich einsetzen möchte.
Sie gehen auch ganz offen mit Ihrer Behinderung um. Ihre Krankheit heißt AMC. Das ist eine Arthrogryposis. Mögen Sie uns erklären, was das genau ist?
Das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, dass man viel von meinem Handeln auch dann erkennt, wenn man auch ein Merkmal von mir erklärt bekommt. Und ein Merkmal von mir ist eben, dass ich mit einer Behinderung ausgestattet bin, die heißt Arthrogryposis multiplex congenita. Und das ist eine angeborene Erkrankung, eine Zustandsbeschreibung, dass man sieht, dass die Gelenke verkrümmt sind, also Arthrogryposis. Und das ist angeboren, also die Erkrankung ist im Mutterleib sozusagen schon entstanden. Und für mich hat das tatsächlich ein bisschen den Vorteil, dass ich eben mich nie an eine neue Lebenssituation mit einer Behinderung gewöhnen musste, sondern dass ich immer schon im Prinzip ja damit gelebt habe und auch immer auf der Suche nach Lösungen war und bin. Und Sie haben eben gefragt, was man da auch improvisieren muss. Man muss oft improvisieren, also nicht nur, wenn man vor Treppen oder einzelnen Stufen steht, sondern wenn man mal wieder vor einem kaputten Aufzug steht und den Termin, den man gerne wahrnehmen möchte, dass man schon weiß, man wird ihn nur unpünktlich erreichen. Man muss irgendwelche Menschen anrufen und das Handy fällt noch runter dazu. Also das sind so Dinge, die man manchmal nur mit guter Laune auch hinkriegen muss dann.
Ich stoße in meinem Leben immer wieder auf Barrieren, die ich überwinden muss. Das haben Sie gesagt im vergangenen Februar, als Sie vorgestellt wurden von Landessozialminister Andreas Philippi. Auch dieser Termin fand hier im Ministerium statt, denn der Raum der Landespressekonferenz, in dem das eigentlich ja geschehen sollte, auch der war nicht barrierefrei. Oder wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht, denn im LPK-Raum gibt es ein Podest, auf dem die Gäste dann Platz nehmen können. Und es gibt auch eine Rollstuhlrampe, aber das war einfach in dem Moment niemandem bewusst, der da mitentschieden hat. Und dann hat man eben gesagt, na gut, dann kann es da eben nicht sein. Das muss dann eben in einem anderen Raum stattfinden, also hier im Sozialministerium eine pragmatische Lösung, die aber ja nicht hätte sein müssen, wenn alle informiert gewesen wären. Es hatte nicht jeder auf dem Schirm. Ist das für Sie vielleicht auch sinnbildlich gewesen für dieses Ankommen in der Landespolitik? Sie stoßen auf Barrieren, aber Sie machen auch für andere Barrieren erst sichtbar, weil wir gar nicht daran denken.
Ich finde das wirklich eine sehr schöne Herleitung. Auch zu einer meiner Aufgaben, ne? Barrieren sichtbar machen und sie dann eben aber auch bearbeiten mit einem großen Netzwerk, um die Barrieren dann nicht unsichtbar zu machen, sondern um sie zu beseitigen. Und insofern finde ich das eine sehr schöne Herleitung, dass ich Barrieren sichtbar mache. Wenn man sich auch hier zum Beispiel im Büro umschaut, am Anfang hatte ich keine automatischen Türöffner. Jetzt habe ich automatische Türöffner. Ich habe eine Jalousie, die ich automatisch mit einer Fernbedienung runterfahren kann. Ich habe einen Sonnenschutz, den ich zur Seite schieben kann mit einer Automatik. All diese Dinge, die helfen mir und anderen ja unglaublich im ganz normalen Leben, nicht nur Arbeitsleben, sondern auch im normalen Alltag. Andererseits muss man aber eben auch schauen, und das ist mir auch so wichtig, wir gucken auf den ersten Blick immer, und das geht mir ganz genauso, weil ich eben vor allem bauliche Barrierefreiheit benötige. Aber wir müssen eben auch auf andere Barrierefreiheitsaspekte schauen, ne? Das heißt, es geht eben nicht nur um die bauliche Barrierefreiheit, sondern es geht auch um viele andere Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung. Und all das ist nur dann barrierefrei nutzbar, wenn sie wirklich für alle Menschen erreichbar sind. Das heißt, man muss auch an die anderen Behinderungsarten natürlich denken, ne? Also barrierefrei ist es nur dann, wenn etwas auffindbar ist, zugänglich und nutzbar. Das ist die Definition im Gesetz. Und dabei muss man zum Beispiel auch an die Menschen denken. Ich glaube, so was noch sehr geläufig ist, ist, dass wenn Menschen blind oder sehbehindert sind oder hörbehindert sind, ich glaube, das ist hinlänglich bekannt, was es da für Hilfsmittel gibt. Aber zum Beispiel auch die Menschen, die auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind, weil sie eben eine intellektuelle Beeinträchtigung haben. Aber sie können genauso am Leben mitwirken wie alle anderen, wenn man eben zum Beispiel in leichte Sprache übersetzt.
Damit haben Sie schon die ganze Spannweite eigentlich aufgemacht, die dieses Thema umfasst. Ich möchte nochmal auf Ihre persönlichen Erlebnisse jetzt auch aus diesem vergangenen Jahr zurückkommen, um einfach nochmal ein bisschen plastische Beispiele vielleicht zu sammeln. Wir sind uns einige Male noch begegnet in diesem zurückliegenden Jahr nach Ihrer Vorstellung, häufig bei irgendwelchen Festen und Empfängen, die es dann hier in Niedersachsen so gibt. Da war ja auch unser Rundblick-Sommerfest mit dabei. Diesen Podcast vereinbart haben wir zum Beispiel in Loccum beim Epiphanias-Empfang Anfang des Jahres, nicht besonders zentral gelegen in einem Kloster. Wie ist das denn so, wenn man im Land rumkommt und verschiedenste Locations, verschiedenste Gastgeber trifft? Würden Sie sagen, dass die Barrierefreiheit und Inklusion als etwas Wichtiges, als etwas Selbstverständliches dort bereits ausreichend mitgedacht wird? Oder fehlt allgemeiner gesprochen da noch das Bewusstsein für?
Also ich muss, glaube ich, oder wir müssen alle immer sehr unterscheiden. Wenn man weiß, dass ich komme, und wenn man weiß, dass ich irgendwo rede oder spreche oder auch eingeladen bin, dann versucht man mir es so gut wie möglich zu machen. Also das erlebe ich ganz oft in Niedersachsen, und das finde ich auch sehr freundlich und sehr empathisch, ne? Also es ist ganz oft, steht zum Beispiel ein Strohhalm schon auf dem Tisch, weil man weiß, dass ich einen Strohhalm nutze beim Trinken. Und es gibt Rampen zur Bühne rauf zum Beispiel. Neulich hatte ich aber eine Rampe, die war so schräg angebracht, dass es saugefährlich war, ehrlich gesagt, darauf zu fahren. Als ich wieder runterfuhr, musste man die Rampe dann in einem anderen Winkel anlegen, damit ich nicht mit Stuhl runterpurzle von der Bühne. Das hätte ja auch nicht so souverän gewirkt, ne? Und das ist schon etwas, was mitgesehen und mitgedacht wird, da bin ich auch sehr, sehr froh. Ich bin natürlich aber auch oft bei Veranstaltungen, wo es um das Thema Behinderung geht. Und da wird natürlich Behinderung, Barrierefreiheit und Inklusion mitgedacht, gar keine Frage. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es schon so, dass man eben auch nochmal sich darüber klar macht, dass wir einfach so weit in ganz vielen anderen Bereichen noch nicht sind. Also bei den ganz normalen Veranstaltungen, die es abends gibt und so weiter. Also das ist schon so ein Thema, dass man schauen muss, wie wir zum Beispiel nach der UN-Behindertenrechtskonvention, die schon jetzt schon 15 Jahre in Kraft ist, schon fast 16 Jahre sogar, dass wir da gucken, dass wir da immer einen Schritt weiterkommen. Wir sind jetzt zum Beispiel in Deutschland 2023 sehr gerügt worden, dass wir da noch viel zu tun haben im Bereich auch der Barrierefreiheit, im Bereich der Inklusion, und dass man eben auch ein bisschen wieder weggucken muss, wieder weg nur von der baulichen Barrierefreiheit hin dazu, dass es darum geht, wie wollen denn Menschen selbstbestimmt leben und wie kann man das bewirken, dass sie selbstbestimmt leben?
Ich habe oft das Gefühl, es fehlt an so einer gewissen Empathie. Also es fällt vielen Menschen nicht leicht, sich in die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen reinzudenken. Denken Sie, das ist so eine Bringschuld, die wir als Gesellschaft haben? Oder ist es vielleicht auch manchmal so, dass Menschen mit Behinderungen sehr bescheiden auftreten und dass sie gar nicht so darauf aufmerksam machen, was sie eigentlich brauchen?
Das ist sehr schön ausgedrückt, sehr bescheiden auftreten. Ich glaube schon, es ist nicht nur eine Bringschuld, es ist ganz klar auch eine Hohlschuld. Also ich möchte immer wieder Menschen Mut machen und Menschen empowern, dass sie ihre Bedarfe schildern, dass sie sagen, was sie brauchen. Tatsächlich ja ihre ganz konkrete Situation auch dem Gegenüber auch schildern können. Ne? Aber ich denke schon auf der anderen Seite, dass Inklusion eine Querschnittsaufgabe ist, dass also sozusagen wirklich alle damit auch zu tun haben, jetzt wenn wir ins Politische gehen, ressortübergreifend, dass es eben wirklich alle Lebensbereiche betrifft. Politik, Bauen, Wohnen, Bildung, Beruf, Arbeit, Mobilität, Verkehr und so weiter. Und Bewusstsein, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil Bewusstsein, das ist auch eins meiner wichtigen Anliegen und auch eins meiner wichtigen Ziele für die nächsten Jahre, nämlich eine Bewusstseinsbildung, eine Sensibilisierung und eine Aufklärung dafür zu schaffen, was Menschen brauchen und wie man eben eine Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen vermeidet oder vorhandene eben auch abbaut. Und dazu haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention, die uns dazu auch menschenrechtlich verpflichtet.
Es ist jetzt Ihre berufliche Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass diese Querschnittsaufgabe in der Politik wahrgenommen wird von allen Ressorts dieser Landesregierung. Wir haben hier in Niedersachsen ganz verschiedene Landesbeauftragte. Wir haben einen für den Datenschutz, für den Tierschutz haben wir eine, für Migration und Teilhabe gibt es auch. Jede dieser Stellen ist unterschiedlich ausgestaltet und auch unterschiedlich begründet. Worauf gründet sich denn die Position der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung?
Das Gute ist sicherlich ganz klar, dass ich im Amt unabhängig bin. Also ich bin zum einen parteiunabhängig, aber ich bin auch nicht von einem Ressort abhängig. Das heißt, ich bin ressortübergreifend tätig auf allen Ebenen und habe dadurch natürlich die Möglichkeit, ohne irgendwelche Hierarchien einhalten zu müssen, auch auf allen Ebenen eingreifen zu können. Den Finger in die Wunde zu legen, das ist ja tatsächlich auch das, was ich vor einem Jahr zu meinem Amtsantritt versprochen habe und wo ich auch ein Logo zum Beispiel entwickelt habe. Also wenn man mein Logo sich anschaut, sieht man das Land Niedersachsen mit einem Fingerabdruck. Also so, dass ich diesen Fingerabdruck hinterlassen möchte, im Sinne von, dass ich den Finger auch gerne mal in die Wunde lege. Und ich glaube auch dadurch, dass ich eine eigene Behinderung habe, dass ich eine Frau bin und dass ich dazu auch noch Juristin bin, dass es eben ja deswegen auch möglich ist, nicht nur zum Beispiel die Legislative zu erreichen und nur auf die Landtagsabgeordneten einzugehen, sondern dass ich alle Möglichkeiten habe, auch in die Exekutive zu gehen, dass ich einen Blick habe von außen auf die Verwaltung und damit quasi die Dinge reinbringen kann, quasi als Sprachrohr, die ich von Menschen mit Behinderungen, auch mit vielen anderen Behinderungen lerne. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gerade ein tolles Gespräch gehabt mit zwei Frauen, die sich engagieren für die Toilette für alle. Das heißt, da geht es nicht nur um ein behindertengerechtes WC oder ein rollstuhlgerechtes, wie man das sonst so kennt, sondern es geht eben auch darum, dass man ein Bewusstsein dafür schaffen sollte, dass es zum Beispiel Familien oder Paare auch gibt, wo es darum geht, dass ein Mensch im Liegen versorgt werden muss und dass es auch dafür Möglichkeiten geben muss, ne? mit einer Liege, mit einem Lifter zum Beispiel. Und auch diese Menschen haben natürlich das Recht, bei großen Veranstaltungen dabei zu sein, sei es jetzt beim Kirchentag oder sei es im Zoo, wo es zum Beispiel schon eine Toilette für alle gibt und solche Geschichten. Und das sind dann Momente, wo ich auch wieder viel lerne. Und das, was ich lerne, kann ich dann an die entsprechenden Stellen transportieren, um da möglichst zu versuchen, Dinge mit voranzubringen.
Das war schon ein ganz anschauliches Beispiel, fand ich, dafür, dass eigentlich jedes Thema, mit dem die Politik sich befasst, auch natürlich Menschen mit Behinderungen betrifft und in einer ganz eigenen Weise, wahrscheinlich auf die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so kommt. Sind Sie da wirklich für jedes dieser Themen zuständig? Und so die Anschlussfrage wäre, wie setzen Sie das durch, die Position der Menschen mit Behinderungen?
Ich bin tatsächlich für jedes der Themen mit zuständig, wobei wir jetzt seit einiger Zeit, seit dem 1. Dezember, um genau zu sein, das Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit dazu bekommen haben. Das ist bei mir angesiedelt, so dass ich auch hoffe, dass wenn da mehr und mehr Menschen dann auch dort andocken werden und die Qualität dieses Landeskompetenzzentrums für Barrierefreiheit mehr sichern, dass dort auch mehr Menschen bereitstehen, um Dinge zu diskutieren und um Dinge durchzusetzen. Aber im Grunde genommen haben Sie schon recht mit Ihrer Frage, oder kann ich Ihre Frage nur bejahen? Ja, von der Geburt, von der Kita bis zur Bahre gibt es so viele Themen zwischen Himmel und Erde, die Inklusion betreffen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt vor meiner Amtszeit auch nicht so träumen lassen. Also auch ein ganz spannendes Beispiel. Da war ich neulich eingeladen bei einem Verband, sich damit auseinandersetzen, wie denn Testamente oder wie denn Patientenvollmachten verfasst werden von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Die haben ja genau das gleiche Recht wie Menschen ohne Beeinträchtigungen zu entscheiden, wie sie sterben wollen zum Beispiel, oder auch wie sie leben wollen, wie sie die letzten Monate verbringen wollen. Und da habe ich mir im Leben vorher auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich finde es super gut, dass es eben solche Dinge gibt, die das Bewusstsein dafür schärfen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben an der Stelle.
Also ich höre raus, Sie hören sehr viel zu. Welche Möglichkeiten haben Sie denn, das auch an die Politik durchzureichen? Sind das Appelle, die Sie da anbringen, oder haben Sie da auch ganz konkrete Handhaben?
Ich habe schon ganz konkrete Handhaben. Also es sind nicht nur Reden und Grußworte und schöne Meetings, die man miteinander hat, sondern ich habe schon die Möglichkeit, auf Gesetze raufzuschauen, sofern sie in irgendeiner Form auch Menschen mit Behinderungen betreffen, und auch manchmal ein Veto einzulegen, mal eine kleine Bremse zu sein. Bin auch schon zum Beispiel zur niedersächsischen Bauordnung letztes Jahr angehört worden im Bauausschuss. Ich habe die Möglichkeit, nochmal zu versuchen, wenn ich merke, das geht jetzt total in die falsche Richtung, nochmal mit dem Ressort Kontakt aufzunehmen, zu sprechen. Also ich denke schon, dass die Möglichkeiten da, die das niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz mir da bietet, die gar nicht so gering zu schätzen sind.
Sie haben das Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit erwähnt. Da bin ich gestern drüber gestolpert, denn also jetzt am Tag, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, kam die Pressemitteilung, dass schon zum 1. Dezember 2024 dieses Landeskompetenzzentrum eingerichtet wurde. Das ist also jetzt ein paar Monate an uns vorbeigegangen. Wie sieht das denn aus? Wie ist das ausgestattet?
Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich ein bisschen mit der Presseerklärung gewartet, weil bisher dort nur eine einzige Person angesiedelt ist. Und diese Person baut ja einen ganz neuen Bereich auf. Und wir haben gedacht, wir wollen nicht zu früh an die Öffentlichkeit damit gehen, weil natürlich eine Menge an Fragen auch kommen werden und so weiter. Und insgesamt werden wir uns dafür einsetzen. Also es ist bei mir, bei der Landesbehindertenbeauftragten ist dieses Landeskompetenzzentrum, was aber weisungsfrei auch mir gegenüber arbeitet, angesiedelt. Und bisher ist dort nur eine Kollegin, nämlich die Leiterin, die das Ganze erst Stück für Stück aufbaut. Sie ist Expertin für Kommunikation und für leichte Sprache zum Beispiel. Und sie möchte das aufbauen, was ich sehr, sehr unterstütze, für die weiteren Bereiche wie Bauen, wie Digitalisierung, wie Mobilität. Und da werden wir Stück für Stück gemeinsam auch hoffentlich auch mit den Verbänden und auch hoffentlich mit der Politik uns stark machen, dieses Landeskompetenzzentrum zu stärken. Denn Barrierefreiheit, so heißt es ja, Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit, ist letztlich ja etwas, wovon alle profitieren. Also man sollte das auch gar nicht nur auf das Thema Behinderung reduzieren an der Stelle, sondern da können Menschen, die Kinderwägen schieben, von profitieren. Jemand, der sich ein Bein gebrochen hat, der der einen Rollator benutzt, ältere Menschen. Also es gibt so viele Lebenssituationen, in denen man von Barrierefreiheit profitiert. Und deswegen auch dieser ganz allgemeine Titel Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit.
Wie viele Stellen soll es denn da perspektivisch geben?
Wir hoffen noch mehr, als im Moment geplant sind.
Aber sind die schon finanziert oder ist das auch noch politische Verhandlung?
Also eine weitere Stelle ist finanziert, also eine weitere Referentenstelle ist finanziert, die wird es auch geben. Und für zwei weitere Stellen machen wir uns stark. Und dazu gibt es noch eine Vorzimmerkraft, die ist auch schon mit im Plan.
Vielleicht schauen wir uns da so ein paar konkrete Baustellen nochmal näher an. Ende vergangenen Jahres haben Sie zusammen mit Sozialminister Filippi den Aktionsplan Inklusion vorgestellt für den Zeitraum bis 2027. Trägt dieser Plan Ihre Handschrift oder kann man sagen, das ist so eine Art Agenda von Ihnen?
Ich denke schon. Also vor allem ist er insofern einfach für mich auch Leitlinie meines Handelns für die nächsten Jahre. Es wurde schon viel auch gemacht, bevor ich im Amt war. Da bin ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, die da wirklich ja auch ressortübergreifend dran gearbeitet haben. Also das waren wirklich ja viele Köpfe, die da auch geraucht haben. Und besonders wichtig ist für mich auch, dass der Aktionsplan Inklusion sehr partizipativ entstanden ist. Also viele Menschen mit Behinderungen haben da dran mitgewirkt. Also mein Andocken war zum Beispiel, das war ganz toll, im Dezember 2023 war die sogenannte Inklusionskonferenz, wo viele Workshops stattfanden, wo viele Ideen gesammelt wurden. Zum Beispiel ist das Begleitgremium, was auch besetzt ist, also zusammen mit den Ressorts, aber auch mit vielen Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel aus dem Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen stammen, die haben entscheidend mitgewirkt und die haben konkrete Maßnahmen mit auf den Weg gebracht. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, es gibt viele Maßnahmen, die wir ja aus dem Aktionsplan Inklusion jetzt auch umsetzen möchten. Und ganz konkret haben wir auch im Arbeitsstab hier schon einige Sachen umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel eine Schulung für Frauenbeauftragte aus den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Da ging es auch um Gewaltschutzkonzepte, um sexualisierte Gewalt. Und da war es ganz toll zu erleben, wie man wirklich an einem Vormittag die Frauen so empowert hat, dass sie sich am Ende mehr oder minder entschieden haben, jetzt wollen wir eine Landesarbeitsgemeinschaft gründen, jetzt wollen wir gemeinsam stark auftreten. War für mich ein tolles Erlebnis. Das war sehr, sehr schön, das zu erleben. Wir wollen eine Datenbank aufbauen für Expertinnen und Experten mit Behinderungen in eigener Sache, damit man auch dort auftreten kann, damit man selbst von seiner Lebenswelt berichten kann. Wir wollen ein Angebot von Fortbildungsveranstaltungen auf den Weg bringen für Führungskräfte und auch für andere Beschäftigte in der niedersächsischen Landesverwaltung. Ja, und ganz wichtig ist mir auch, weil mir ja auch das Thema Arbeit so wichtig ist, ist die Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen, dass wir da eine ganze Menge Aktionen, Maßnahmen im Aktionsplan, denke ich mal, enthalten haben. Und dafür werde ich mich immer sehr stark machen. Oder eine andere Sache, die man vielleicht gar nicht so kennt oder gar nicht so wahrnimmt, die aber, glaube ich, auch zur Bewusstseinsbildung so wichtig ist. Das Europaministerium verantwortet ja den Bereich der Richtlinien, der Förderrichtlinien zum Beispiel. Und dass wir auch dort die Belange von Menschen mit Behinderungen einbringen. Also ab wann ist ein oder was muss alles beachtet werden, damit ein Förderprojekt wirklich förderungswürdig ist? Sind Menschen mit Behinderungen beschäftigt zum Beispiel in dem Projekt? Werden die Belange von Menschen mit Behinderungen mitbedacht und so? Und das sind so Dinge, die zwar jetzt nicht so eine unmittelbare Wirkung haben, aber die wirklich sehr, sehr stark zur Bewusstseinsbildung beitragen.
Bei dem Begriff Inklusion, bei dem Schlagwort Inklusion, denken ja viele, die damit nicht regelmäßig zu tun haben, zuallererst an die Schule, weil das ein großes, auch mediales Thema ja war, auch in den vergangenen Jahren. In der Braunschweiger Zeitung habe ich da gerade heute, an dem Tag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, gelesen, da hat sich der CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner nochmal zum Thema geäußert. Also in einem größeren Artikel, in dem es darum ging, wie denn der Sachstand der Inklusion in der Schule ist. Und da sagte er, Es gibt von allem zu wenig. Lehrkräfte, Räumlichkeiten, Schulbegleiter, Sonderpädagogen. Im Interesse unserer Kinder, deren Eltern und unserer Lehrkräfte kann es so nicht weitergehen. Zitat Ende. Wie blicken Sie denn auf diesen Themenbereich? Wie stehen wir denn bei der Umsetzung der Inklusion im Bildungswesen?
Also einerseits gebe ich Herrn Lechtern natürlich total recht. Also es ist so, dass die Schulen sehr schlecht ausgestattet sind in ganz vielen Bereichen. Aber das darf auf keinen Fall zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen. Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir wieder dahin kommen, dass wir Menschen in Sonderwelten schicken und heilpädagogische Kindergärten, Förderschulen, Werkstätten, das sind alles Sonderwelten. Und wir haben nicht nur in meinem Selbstverständnis, sondern wir haben auch von der UN-Behindertenrechtskonvention immer wieder ins Pflichtenheft geschrieben bekommen, dass wir weg müssen von dieser Segregation. Wir sind ja auch nochmal kritisiert worden, habe ich vorhin schon mal gesagt, in 2023 dafür, dass Deutschland an der Stelle immer noch nicht so weit ist, wie wir eigentlich sein wollen. Das heißt, wir brauchen Inklusion wirklich von der Geburt an, über die Schule, über die Hochschule, bis in Ausbildungen, bis ins Arbeitsleben. Und ich finde, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das gut ist, dass das Selbstbewusstsein gibt und ja, dass man gut in einer ganz normalen Welt mit anderen Menschen zusammenleben kann und soll.
Aber wie müssten denn die Schulen in Niedersachsen ausgestattet werden, damit die Inklusion hier tatsächlich gelingen kann?
Ja, aus meiner Sicht muss es die Schulen geben, die zwar eine sonderpädagogische Grundversorgung haben und dabei mit anderen multiprofessionellen Teams zum Beispiel kooperieren. Diese Schulen sollten flächendeckend sein und wohnortnah sein. Man muss dabei Parallelstrukturen abbauen. Förderschulen für Kinder ohne Behinderungen sollten geöffnet werden. Also andersrum, ne? Kinder ohne Behinderungen sollten auch auf Förderschulen gehen können, damit sozusagen die Übergänge auf die inklusive Schule erleichtert werden. Die Aus- und Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte sollte im Vordergrund stehen. Das heißt, die inklusive Ausbildung, die inklusive Bildung, die muss verpflichtend sein, sollte schon in den Lehramtsplänen sozusagen aus meiner Sicht enthalten sein. Das Tätigkeitsfeld der Schulbegleitung, was ja auch hinreichend immer wieder in den Medien beschrieben wird, das muss interessanter sein, das muss attraktiver sein, das muss formal aufgewertet werden, also auch sicherlich von der Bezahlung her. Das Pooling bei Schulbegleitungen ist gut, aber es müssen weiterhin die individuellen Förderbedarfe, die müssen im Vordergrund stehen. Ne? Also es ist auch immer wieder ein Spannungsfeld, in dem da mehr Schüler und Schülerinnen mit und ohne Behinderungen zusammen zur Schule gehen sollten. Dabei ist natürlich zum Beispiel die digitale Teilhabe ist nochmal so ein Schlüsselwort, was auch wiederum vieles vereinfachen kann.
Ja, so eine Sonderwelt sind auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Es gibt ja so Umfragen unter Werkstattbeschäftigten, wo die sagen, der Lohn ist viel zu gering. Viele sagen aber auch, im Prinzip finden sie das gar nicht so schlecht, in so einem bisschen safen Umfeld zu arbeiten. Und es macht ihnen auch ein bisschen Angst, so die Vorstellung, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wie ist da so Ihre Position?
Ich finde das so sehr schön, wie Sie das eben beschrieben haben, weil das war tatsächlich auch so dieses Spannungsfeld, in dem ich mich am Anfang sehr bewegt habe. Ich habe gleich in der ersten Woche hier die Werkstatträte zu Besuch gehabt, also in der ersten Woche meiner Tätigkeit. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und mich hat auch sehr beeindruckt, was für ein differenziertes Bild Sie selbst auch von Ihrer Arbeit in der Werkstatt hatten. Dass Sie genau diese beiden Positionen, die Sie eben genannt haben, einerseits darf es Werkstätten nicht mehr geben am Ende des Tages. Andererseits fühlen sie sich aber auch in ihrer Welt wohl und safe und geborgen. Ne? Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich gar nicht sagen kann, schwarz oder weiß. Aber was ich sicher weiß, ist, dass wir uns auf einen Transformationsprozess einlassen müssen, dass die Werkstätten sich verändern müssen, dass es mehr Lohngerechtigkeit geben muss. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich finde immer wieder wichtig zu betonen an der Stelle, dass jeder Mensch ein Wunsch- und Wahlrecht haben muss. Und dass es deswegen auch, wenn Menschen weg wollen aus der Werkstatt, weil sie eben, sagen wir mal, durch eine temporäre Krise gegangen sind, durch eine psychische Krise und dann dort geankert sind. Aber dann müssen sie auch den Weg haben, dort wieder rauszukommen. Sie müssen die Möglichkeit haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und das gilt für viele andere Behinderungen auch.
Im vergangenen Jahr haben Sie sich für ein ganz spezielles Projekt eingesetzt. Das heißt inklusive Bildung. Es stand auf der Kippe. Vielleicht mögen Sie ein bisschen erzählen, worum es bei diesem Projekt geht und wie das Ganze ausgegangen ist.
Das mache ich sehr gerne, denn das ist eins meiner Lieblingsprojekte. Das Projektvorhaben inklusive Bildung, das erschließt sich ja nicht sofort, was das ist. Deswegen erkläre ich es mal auch ein bisschen. Das beinhaltet im Prinzip die umfassende Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen, auch mit intellektuellen Behinderungen, die Anspruch haben auf Leistungen im Bildungsbereich beziehungsweise im Arbeitsbereich, die also in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen sind, und dass man sie weiter qualifiziert zu Bildungsfachkräften. Das Projekt wird in enger Kooperation mit Hochschulen sowie mit einem Projektträger ist es geplant. Und die Idee, die dahinter steckt, oder dieses Ziel, was dahinter steckt, ist, dass diese teilnehmenden Menschen mit Behinderungen, wenn sie dann qualifiziert sind oder auch während der Qualifizierungsphase als Studierende, dass sie sowohl Studierende als auch Lehrkräften, Fachkräften, Führungskräften aus ihrer Lebenswelt berichten, dass sie die spezifischen Bedarfe und Fähigkeiten für sie von sich selbst, von Menschen mit Behinderungen offenbar werden und sie sozusagen als Experten in der eigenen Sache sozusagen qualifiziert aus ihrer Lebenswelt berichten. Und das Ganze soll dann schon so stattfinden, dass sie dann später nach dieser Qualifizierungsphase beispielsweise an einer Hochschule eingestellt werden, beispielsweise bei der Polizei eingestellt werden, beispielsweise in Schulen arbeiten, um zu sensibilisieren. Und es ist ein ganz tolles Projekt, das gibt es schon in einigen Bundesländern, also zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen. Und ich würde das Projekt wahnsinnig gerne nach Niedersachsen holen. Letztes Jahr ist es leider daran gescheitert, dass die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt wurden. Aber ich bin wieder dran dieses Jahr. Also ich versuche wieder ein bisschen auch mit Klinkenputzen bei den Ressorts und so weiter dafür Werbung zu machen und hoffe, dass ich da viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinne, um das vielleicht dieses Jahr auf den Weg zu bringen. Denn es ist ein tolles Projekt.
Klinkenputzen ist ja das eine, was Sie tun können. Das andere ist ja aber auch anecken und der Landesregierung mal auf die Füße treten. Immer dann, wenn die vergessen, Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Ein Beispiel, das haben Sie auch vorhin schon angeschnitten, das war im vergangenen Jahr die Neufassung der niedersächsischen Bauordnung. Wirtschaftsminister Olaf Lies hat ein Gespräch mit Branchenvertretern den Niedersachsen-Standard ausgerufen. Dieser neue verringerte Baustandard, er soll dazu dienen, dass mehr Wohnraum geschaffen wird. Notfalls dann eben mit weniger Parkplätzen und weniger Aufzügen, die bis ganz nach oben fahren, also so ein bisschen wie bei uns beim Rundblick. Sie haben das kritisiert. Was genau haben Sie da kritisiert und wie ist denn Olaf Lies damit umgegangen?
Also ich würde es mal tatsächlich an zwei Beispielen festmachen, was ich kritisiert habe. Zum Beispiel soll es durch diesen wunderbaren Niedersachsen-Standard schneller und günstiger zu bauen, den ich im Übrigen im Grunde genommen sehr gut verstehe, das muss ich auch sagen. Aber was auch das, es darf nicht wieder zu Lasten der Menschen mit Behinderungen gehen, dass sie weniger Möglichkeiten haben, Wohnraum zu finden, also bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum zu finden. Und zum Beispiel ist es so, dass sogenannte Typengenehmigungen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel für bestimmte Reihenhäuser, wie auch immer, dass die einfach in Niedersachsen jetzt durch die neue N-Bauordnung, dass die einfach bei uns anerkannt werden, ohne nochmal zu schauen, wie ist denn da der Standard von Barrierefreiheit. Und wir in Niedersachsen sind im Gegensatz zu anderen Bundesländern relativ weit. Das heißt, wir würden uns per se immer verschlechtern, wenn wir quasi diese Typengenehmigungen einfach so übertragen können. Das heißt, das ist so ein Problem. Das zweite Problem ist, das haben Sie eben auch schon gesagt, dass es weniger Parkplätze geben soll, dass die Standards für Aufzüge herabgesetzt werden. Und das sind schon Themen, die mich sehr bewegen. Was mich sehr gefreut hat, ist in der Tat, dass man mein Bedenken auch schon ernst genommen hat und dass es zumindest in dem Gesetz dann einen weiteren Gesetzesteil gab. Man nennt das ja Artikelgesetz und in dem weiteren Artikel quasi Teile eingefügt worden, dass es eine Evaluation geben soll. Die soll es jetzt bis zum Jahre 2021 28 geben. Und die Evaluation wird jetzt auch gerade auf den Weg gebracht. Und ich freue mich auch sehr, dass ich bei der Evaluation beteiligt werde. Also da soll man eben im Prinzip all das auch nochmal ermessen, was, ob es wirklich die Sorgen, ob die Sorgen berechtigt sind, die ich hatte, oder ob es vielleicht auch gar nicht so schwierig ist. Und da wäre es mir halt wichtig, dass wir dass diese Evaluation im Idealfall auch unabhängig erfolgt. Das muss man nochmal genau gucken und nochmal genau verhandeln. Aber wichtig ist nochmal, dass wir vom Standard der Barrierefreiheit nicht abweichen.
Sie haben nun das erste Jahr Ihrer Tätigkeit abgeschlossen. Wie geht's denn jetzt weiter? Haben Sie schon die nächsten Projekte im Blick, Vorhaben oder Anliegen, die Sie rüberbringen wollen? Was kommt ab jetzt?
Ja, oh ja, ich habe ganz viel vor und ich freue mich auch auf das nächste Jahr, weil ich jetzt so ein bisschen so das Gefühl habe, jetzt ist so der Welpenschutz so ein bisschen abgefallen. Jetzt kann ich auch tatsächlich nochmal anders in die Offensive gehen als in dem ersten Jahr, wo ich ja natürlich mich ganz viel vernetzen wollte, musste, wo ich den LBBR, den Landesbehindertenbeirat als Partner kennenlernen durfte, die Mitglieder aus dem Niedersächsischen Inklusionsrat, das sind die ganzen kommunalen Beauftragten und diese ganzen Player in Niedersachsen sozusagen, ob es vom Landtag aus den verschiedenen Ressorts sind. Und deswegen habe ich jetzt so das Gefühl, so jetzt kann ich erst richtig die Ärmel aufkrempeln und jetzt geht's los, um weiter auch vor allem, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass mir das so wichtig ist, das Thema Bewusstseinsbildung nach vorne zu tragen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Thema Behinderung nicht als Defizit sieht, sondern dass Behinderung zu unserer Gesellschaft gehört. Wir haben 12% von Menschen mit Schwerbehinderungen und noch einen höheren Anteil von Menschen mit Behinderungen. Und deswegen möchte ich verschiedene Dinge auf den Weg bringen, verschiedene Projekte auf den Weg bringen, die das Thema auch nochmal in den Fokus nehmen. Zum einen ist es ganz klar, was ich eben schon sagte, das Projekt Inklusive Bildung, davon sprachen wir schon kurz. Also das möchte ich gerne auf den Weg bringen. Dann habe ich den Wunsch, dass nicht nur die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen generell in der Wirtschaft erhöht wird, das um einiges, sondern vor allem auch in der Landesregierung. Denn ich finde, die Landesregierung oder die Landesverwaltung insgesamt, die muss da vorweggehen. Und wir haben im Moment eine Quote von 4,46%. Das finde ich schon sehr wenig, wenn man sich überlegt, dass die gesetzliche Quote, die gesetzlich geforderte Quote bei 5% liegt. Also mein Wunsch ist es, dass ich eine Initiative mit auf den Weg bringe oder da ein bisschen mit anschubse zumindest, dass wir beispielsweise in den verschiedenen Ressorts die Beschäftigungsquote dadurch erhöhen, dass wir ein Projekt auf den Weg bringen, dass ich tatsächlich, wo sich die Stellenausschreibung nur an Menschen mit Behinderungen richtet. Das hört sich erstmal ein bisschen schräg an, aber das ist juristisch abgesichert. Und ich habe schon eine gute Unterstützung im Land. Ich habe schon wirklich von einigen Ministerien da eine gute Unterstützung. Und da würde ich mich freuen, wenn das klappt. Das betrifft in dem Fall, hauptsächlich schwerbehinderte Akademiker und Akademikerinnen, weil da auch die Zahl derer besonders groß ist, die arbeitslos sind. Und das ist so ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt. Da würde ich gerne das weiter voranbringen. Mehr kann ich an der Stelle noch gar nicht erzählen, aber da hoffe ich auf weitere Fortschritte. Ja, dann möchte ich gerne eine Ausstellung nach Niedersachsen holen. Diese Ausstellung nennt sich Inoklusio. Da geht es darum, dass man nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema Behinderung bekommt. Und zwar nicht durch eine Ausstellung, wo irgendwie arme, kranke Menschen gezeigt werden, sondern wo es darum geht, Dinge zu erfahren, was Menschen können und was Menschen leisten können. Und da gibt es eine ganz tolle Ausstellung, die ich selber schon in Süddeutschland gesehen habe. Die würde ich gerne nach Niedersachsen holen. Da bin ich auch gerade ein bisschen in Verhandlungen zu. Ich bin Mitglied beim Runden Tisch, Gelingensbedingungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt, bringe da meine Expertise mit ein. Ja, und ganz wichtig wäre mir, und da bin ich auch in Gesprächen mit der Generaldirektion, oder mit der Regionaldirektion, so heißt sie, der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und den Unternehmensverbänden, dass wir insgesamt auch die Unternehmen überzeugen, mehr Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben zu bringen, weil wir auch in Zeiten des Fachkräftemangels, des Demografiewandels, wir sind auf alle Menschen angewiesen, die arbeiten können und die arbeiten wollen. Und es gibt so viele davon und die müssen wir einfach matchen. Und deswegen möchte ich auch noch sehr viel stärker mit den Unternehmen in Kontakt kommen. Wichtig wäre mir zum Beispiel auch die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Es gibt zwar die medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung, aber da sind es eher ambulante Angebote und wir brauchen auch stationäre Angebote. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Bereich, der in Niedersachsen noch nicht so ausgeprägt ist. Dann finde ich es immer wieder auch nochmal, nicht immer wieder, sondern finde ich es auch in diesem Jahr weiter sehr wichtig, den Transformationsprozess zu unterstützen von den Werkstätten für Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zum Beispiel über ein tolles Projekt, was es gibt, wo Menschen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen über das Budget für Arbeit in Kitas andocken können, um im Prinzip dort auch wieder eine Win-Win-Situation zu schaffen. In Kitas werden dringend Menschen gebraucht, ne? Und Menschen aus dem Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen könnten sehr, sehr gut da Lücken füllen. Also das finde ich auch ein ganz großartiges Projekt, was ich unbedingt unterstützen möchte. Wir werden in diesem Jahr mehrere Fachtage werden wir auf den Weg bringen. Zum Beispiel im Juni haben wir einen Fachtag zur Sensibilisierung der Leistungsträger und der Mitarbeitenden zum Thema unsichtbare Behinderungen, am Beispiel Autismus, damit es leichter wird, das persönliche Budget zu bekommen für diese Menschen. Das ist uns ist auch gerade mir ein ganz, ganz wichtiger Fachtag, dass wir da für mehr Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung sorgen. Wir wollen auch das Ehrenamt stärken und auch dort Menschen mit Behinderungen einbinden. Wir wollen eine Ehrenamtstrategie auf den Weg bringen und so weiter und so fort.
Vielleicht schauen wir zum Schluss nochmal auf die Bundespolitik. Eins der Projekte, zu denen die Ampelkoalition nicht mehr gekommen ist, war das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu reformieren. Also so ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass es bisher nur auf private Akteure anwendbar ist, aber nicht, wenn man sich durch eine Behörde oder durch einen Staatsbediensteten diskriminiert fühlt. Dazu kam es jetzt nicht mehr. Was sind denn so Ihre Erwartungen an eine neue Bundesregierung?
Ich hoffe sehr, dass also sowohl das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz reformiert wird, weil auch dort gibt es ja EU-Standards, ne? Also es ist ja tatsächlich, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss ja auch dem EU-Recht genügen und auch dort ist deswegen ein dringender Fortschritt notwendig im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Wichtig ist aber auch, dass das Behindertengleichstellungsgesetz angefasst wird, wo eben nämlich auch Private zum Beispiel verpflichtet werden, ihre Leistungen barrierefrei anzubieten, wo auch Private verpflichtet werden, Gaststätten barrierefrei zugänglich zu machen, solche Geschichten. Was noch durchgekommen ist, worüber ich mich sehr freue, ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das wird Ende Juni 2025 in Kraft treten, wo zum Beispiel Banken, um so ein plastisches Beispiel zu geben, wo zum Beispiel Banken verpflichtet werden, dass immer ein Geldautomat jetzt auch barrierefrei erreichbar ist.
Braucht Niedersachsen eigentlich ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz?
Es kommt darauf an, wie jetzt das neue Antidiskriminierungsgesetz gefasst ist, wie weit das geht, wie weit es wen verpflichtet. Und ich sehe zu viele Gesetze eher als schädlich an der Stelle, sondern ich denke, wenn wir ein gutes Bundesgesetz haben an der Stelle, dann würden wir, denke ich, damit auch hinreichend dem Diskriminierungsschutz hoffentlich Genüge tun.
Dann warten wir das mal ab. Frau Grote, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft und für das inspirierende Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich sehr für Ihren weiter Besuch.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.